offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der zunächst als Jugendspieler, anschließend als Torwarttrainer im Die Bayerische NLZ tätig war und nun jüngst sein Debüt bei den Löwenlegenden der Traditionsmannschaft des TSV 1860 gegeben hat. Zwischendurch hat er unter anderem als Bundesliga-Trainer gearbeitet und mittlerweile zwei Firmen gegründet. Als ehemaliger Chefcoach der Schalker ist er natürlich auch der ideale Experte in der Nachbetrachtung der gestrigen Pokalsensation gegen den FC Schalke 04. In dieser Folge sprechen wir über seine enge Verbindung zu München und den Löwen, warum es bei ihm nicht zum Profifußballer gereicht hat und wie man sich als Trainer schnell bei einem neuen Club zurechtfindet. Tatsächlich ist mir der Name Manuel Baum schon als Schulkind ein Begriff gewesen und umso schöner, dass wir uns beim Spiel der Löwenlegende in Aigen persönlich kennengelernt haben und er sich und seinen Weg nun direkt im offiziellen Löwen-Podcast vorstellt. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Manuel Baum.
Hallo, servus.
Ja, ich weiß nicht, ob du den ein oder anderen Podcast, Löwen-Podcast schon gehört hast. Hier geht es um den Menschen, hier geht es um dich, deinen Werdegang, wie du als Mensch tickst und deshalb auch immer zu Beginn die gleiche Frage: Was für ein Mensch ist Manuel Baum?
Gut, wenn ich mich jetzt beschreiben würde, habe ich einen sehr ausgeprägten Wertekompass, das ist mir immer ganz wichtig. Gerade was so Familie betrifft, steht für mich das an erster Stelle. Ich habe ja zwei Kinder, aktuell sind sie 6 und 8 Jahre. Wir wohnen ja auch in München, Waldtodering, deswegen das steht an erster Stelle. Und dann halt noch weitere Eigenschaften. Ich finde, so Loyalität ist mir wichtig. Innovation ist für mich auch schon ein Wert, den ich im Laufe der Jahre entwickelt habe. Und Zuverlässigkeit, also gerade solche Sachen, die, finde ich, heute immer mal wieder abhanden kommen, versuche ich natürlich schon zu leben, weil es einfach auch zu mir passen.
42 Jahre bist du geworden im August, hast in dieser Zeit schon einiges erleben dürfen. Nicht nur bei den Löwen, wo du, ich glaube, drei Jahre
selber gespielt.
Genau.
In der B-Jugend, ältere B-Jugend. Jetzt seit der U17 bin ich zu 1860 vom FC Dingolfing gewechselt. Und dann noch 2 Jahre in der A-Jugend und eines der erfolgreichsten Jugendjahre auch für 60, wo wir deutsche Vizemeister geworden sind. War auch natürlich ein schönes Erlebnis in Augsburg, in der Rosenau gegen Borussia Dortmund, knapp verloren. War ein schönes Erlebnis. Und dann danach bis 2012, also 96 bin ich zu 60 gekommen, bis 2012 war ich dann noch als Trainer bei 1860 tätig, als Torwarttrainer.
Als Torwarttrainer in der Jugend?
Genau.
Deswegen, als du gerade hierher gekommen bist, begleitet worden von Manfred Pauler, unserem die bayerische NLZ-Chef.
Genau, also mein erster Abstecher war tatsächlich ins Nachwuchsleistungszentrum rein, um nochmal an die Namensschilder zu schauen, wer ist denn noch da? Und Roy Mattes oder Göksu stand noch dort. Insofern hat man sich gleich wieder ein bisschen heimisch gefühlt.
Heimisch gefühlt hast du dich wahrscheinlich auch, weil das Gebäude nahezu identisch aussieht.
Genau.
Aber da sind wir ja dran.
Genau, also ich kann mich noch genau erinnern an 96, wo ich zu 1860 gekommen bin. Da war alles noch nicht in der Form da, wie es jetzt ist. Wir hatten dann um den einen Spielplatz nur eine Laufbahn, die aber nicht aus Tatern war, sondern rote Erde. Die Plätze waren in einem katastrophalen Zustand. Und das hat sich jetzt sukzessive verbessert. Ich kann mich nur an eine riesen Grube, die nochmal ausgehoben war, erinnern, die aber jetzt mittlerweile zugeschüttet ist. Also konnte ich die Entwicklung natürlich selber miterleben und schaue natürlich immer nur auf die Vereine, wo ich früher war, dementsprechend auch auf 1860.
Ich glaube, da, wo jetzt die Grube war früher, da steht jetzt heute unsere 60er-Alm,
genau.
Der Hospitality-Bereich, der ja gestern nach dem Schalke-Spiel bumsvoll war, also bis unters Dach voll war und wir viele Menschen hatten, die noch mit uns diesen Sieg gefeiert haben, aber dazu später mehr. Nach der Zeit bei den Löwen hast du entdeckt, Trainer, das ist mein Ding?
Ja, es ging eigentlich der Indikator für meine Trainerlaufbahn war eigentlich der Ernst Hanner. Ich kann mich da nur an eine Situation erinnern, wo wir von einem Auswärtsspiel mit der A-Jugend nach Hause gefahren sind und wir über Fußball jetzt nicht nur über das Ergebnis gesprochen haben, sondern wirklich auch über Inhalte. Ich hatte da zeitgleich Leistungskurs Sport belegt und ich war schon damals jemand, der nicht nur das konsumiert hat, was man trainiert hat, sondern auch schon hinterfragt. Also heutzutage würde man Generation Y dazu sagen, also die, die immer nachfragen. Und das hat anscheinend Ernst recht imponiert, worauf er dann gleich gesagt hat, nach meiner aktiven Zeit in der Jugend sofort in den Trainerbereich rein. Und dann ist halt auch, hat sich auch was entwickelt, das sich durch mein ganzes Leben so zieht, dass ich immer mehrere Sachen parallel gemacht habe, weil mir eine nicht gereicht hat. Sprich, neben der Torwarttrainertätigkeit bei 60 war ich dann zum Beispiel auch Spieler in Ismaning, dann Spielertrainer in Unterföhring, habe mein Lehramtsstudium und Studium für Diplomsportwissenschaften absolviert. Das heißt, die Zahl 3, immer so ein bisschen ein Dreiklang in meinem Leben, das hat sich die ganze Zeit so durchgezogen.
Obwohl du eigentlich auf dem Feld, also zumindest bei den 60ern, die 1 getragen hast, mhm, als Torwart.
Genau, richtig.
Und du hast gerade Leistungskurs Sport angesprochen. Das war am Erasmus-Klasse-Gymnasium.
Erasmus-Klasse-Gymnasium, genau.
Genau, deswegen hatte ich es ja eingangs schon gesagt, du bist mir schon viel früher begegnet, auch wenn du es gar nicht wusstest. Denn unsere Lehrer haben immer von der Schülermannschaft gesprochen, wo ich ja als junger Kerl auch mal hätte mitspielen sollen. Ich war ja auch am Krasse. Mhm. Und da aber war immer Manuel Zeit, Baum eine Legende. Der Manuel, der spielt bei den 60ern. Und von daher hat es mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns nicht nur erst telefonisch und dann auch bei dem Traditionsmannschaftsspiel gegen Aing im September dann auch persönlich kennengelernt haben. Und ja, du über deinen auch beeindruckenden Weg, deine beeindruckende Karriere sprichst, nicht nur bei den Löwen, sondern danach ging es ja dann weiter, genau, in der Z in Augsburg.
Genau, also da vorne unter Haching als Trainer auch tätig in der dritten Liga, parallel aber auch noch als Realschullehrer in Taufkirchen, wo ich auch die Koordination für die Leistungssportklassen hatte, sprich da konnte ich eine weitere Perspektive kennenlernen, eben aus Lehrersicht, wie das mit den ganzen Sportklassen abläuft. Das heißt, wir hatten ja pro Jahrgang eine Klasse, die dann von den Streuvereinen, das heißt den kleineren Vereinen unter eben Bayern 60 und unter Haching gefüllt wurden. Und meine Aufgabe war eben, Schule mit Sport zu koordinieren. Und dann nach Unterhaching und der Lehrertätigkeit ging es nach Augsburg, die nächste Perspektive. Und das war dann Cheftrainer Nachwuchsleistungszentrum 2,5 Jahre. Und nach dieser Tätigkeit wieder eine andere Perspektive, Profitrainer bei Augsburg 2,5 Jahre. Und danach auch bewusst mal dafür entschieden, zum Verband zu gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt das so aufzähle, merkt man relativ schnell, dass es mir wichtig ist, dass ich im Fußball so einen 360-Grad-Blick habe, weil ich, wenn ich über was rede, nicht nur gefühlt kompetent, also gefühlt drüber reden will, sondern ich möchte es halt auch erlebt haben. Und ich glaube, das spiegelt meine Vita auch so wider, dass ich heute so ziemlich in allen Bereichen schon tätig war und relativ gut drüber sprechen kann.
Ja, man hört es raus. Mhm. Im Tor, auf dem Feld, an der Seitenlinie und dann noch als Lehrer vor den Kids. Das ist schon beeindruckend.
Ja, genau. Und diese, ich denke, gerade zwei Sachen, die heutzutage auch noch wichtig sind, so Empathiefähigkeit und emotionale Intelligenz, die brauchst du einfach als Trainer oder als jemand, der in führenden Positionen ist. Du kannst dich immer leichter in jemanden reinversetzen, wenn du das selber schon erlebt hast. Und ich glaube, das macht halt dann auch eine wichtige Kompetenz eines Trainers oder einer Führungspersönlichkeit in Anführungszeichen aus.
Und das stärkt natürlich die Glaubwürdigkeit.
Total, ja, genau. Und das finde ich halt auch immer ganz wichtig, eben über diese Erlebnisse, die man dann geschafft hat, auch Geschichten erzählen zu können. Ich glaube, wenn man es schafft, seine Erlebnisse in Geschichten zu verpacken, aber dann auch noch wirklich mit, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen, mit akademischem Hintergrund anreichern kann, ich glaube, dann ist das halt eine interessante Kombination, weil viele können eben nur theoretisch was erzählen oder viele können eben nur Geschichten erzählen. Ich glaube, dieser Zusammenschluss von beiden wirkt eigentlich ganz gut, aufgrund meiner Erfahrung, jetzt, was ich so gemacht habe.
Weil ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, was macht denn am meisten Spaß?
Ja, es ist schwierig zu sagen, natürlich so. Also Trainer war schon immer das, wo wirklich, wo mein Herz dran hängt, einfach Spielern was zu vermitteln, Spieler einfach besser zu machen. Und ich mag es ja da in der Mannschaft zu arbeiten, was mir immer wichtig ist, wenn wir mal gewinnen, dass wir halt gemeinsam feiern und gemeinsam gewinnen. Und wenn wir mal verlieren, dass wir es auch gemeinsam tun. Auch das, finde ich, geht immer mal wieder im Sport abhanden, dass gerade wenn man gewinnt, halt viele denken, okay, das ist jetzt, war jetzt ich, wegen mir haben wir gewonnen. Und wenn man dann verliert, dann sind die Finger schnell irgendwo anders. Und ich glaube, das muss man auch vorleben als Trainer, weil es eine ganz wichtige Eigenschaft ist.
Und als Spieler ist es natürlich so, dass du schnell mal zu einem Held avancierst, so wie gestern unser Keeper Marco Hiller, der ja wirklich fantastisch gehalten hat. Ja. Aber als Torwart dann auch mal schnell der Buhmann bist, wenn halt mal ein Ding durchgeht.
Genau, also hat Vor- und Nachteile die Position. Natürlich, wenn du irgendwann mal die Trainerrolle einnimmst, ich glaube, das ist dann schon ganz spannend, wenn du dein ganzes Leben lang von hinten mit beobachten durftest und das auch sehen konntest. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, jeder kleinste Fehler wird gleich bestraft. Das heißt, du brauchst dann schon mentale Stabilität in vielen Situationen, dass du da Sicherheit ausstrahlst und auch, selbst wenn du mal einen Fehler machst, nicht gleich innerlich zusammenbrichst.
Wo ich das gerade so aufgezählt habe, eigentlich total viele Parallelen zum Trainerjob, oder?
Ja, genau.
So ist nur, dass es ums große Ganze geht. Ja. Nicht um den einzelnen Fehler im Spiel, sondern um das Gewinnen und das Verlieren.
Ja. Und vor allem als Trainer, das durfte ich dann im Profibereich natürlich noch extremer erleben, wenn du halt eine relativ heterogene Gruppe hast. Das heißt, du hast dann Spieler von 18 bis 34. In Augsburg hatte ich 17 Nationen aus, ich glaube, 4 verschiedenen Kontinenten. Sowas hast du jetzt als Lehrer nicht. Da hast du jetzt deine 7. Klasse. Du hast einen Lehrplan, wo du damit rechnest, dass in der 7. Klasse einige Sachen einfach schon da sind. Und wenn du dann aber eine Profimannschaft hast, hat jeder unterschiedliches Vorwissen, haben sie unterschiedliche Trainer vorher gehabt, gibt Sprachbarrieren und ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, dann am Wochenende eine Mannschaft mit einer gemeinsamen Idee auf den Platz zu schicken, die halt ja so heterogen ist. Und das zieht sich dann auch wieder so durch mein Leben durch. Ich bin halt einer, der sich gern weiter und fortbildet und sich dann auch mit Themen außerhalb des Platzes, wie zum Beispiel interkultureller Kompetenz beschäftigt. Weil ich jetzt selber gemerkt habe, wenn ich mit Spielern spreche, so wie ich sozialisiert wurde bei uns jetzt hier in Bayern, in Deutschland, dann kann es halt oft sein, dass der Empfänger, also der Spieler, komplett anders drauf reagiert. Und das ist kulturell bedingt. Ich sage es immer so scherzhaft, in Deutschland oder bei uns gibt es so eine akademische Viertelstunde, in Brasilien sind es 2 Wochen. Der kommt halt dann mal nicht aus dem Urlaub. Und oder wenn ich mit einem Brasilianer spreche, der spricht hauptsächlich, der Zweck ist Beziehung aufbauen. Und bei uns ist eher der Hauptzweck Kommunikation, ist Informationen weitergeben. Und wenn du da nicht Gefühl dafür hast, dann glaube ich, ich hoffe, man versteht das jetzt so aus den Worten, die ich da formuliere, dass dann schon auf der anderen Seite immer mal wieder was ankommt, was man selber gar nicht so gemeint hat.
Das ist oft im Leben und das ist, glaube ich, das größte Problem der Kommunikation. Das Sender-Empfänger-Modell.
Genau.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört irgendwo im Studium. Nein, aber es ist sehr, sehr interessant. Mit Brasilianern in Augsburg wahrscheinlich nicht gearbeitet, sondern eher dann in Schalke? Ja,
doch, oder? In Augsburg mit Kajubi war jetzt ein Brasilianer. Okay. Dann haben wir mit Q und G welche aus Korea gehabt. Wir haben mit Opare jemand aus Afrika gehabt, dann Finn Burgers und Island. Also es geht komplette Welt eigentlich mal so durchgearbeitet. Und wenn man halt die Asiaten dann hernimmt und die beim Feedback halt schwierig zwischen Person und Sache trennen, dann, und bei uns ist es eher so, wenn ich jetzt ein Feedback gebe, okay, dann können wir gut trennen, okay, das hat er jetzt einfach, das ist eine Info, aber er mag mich trotzdem. Und die haben halt oft das Problem, dass sie dann sagen, okay, wir nehmen mich jetzt vor der Mannschaft auf eine bestimmte Art und Weise hervorhebt, in welche Richtung auch immer, vor allem wenn es negativ ist, dann mag mich der Trainer nicht. Und wie gerade vorher schon erwähnt, muss man aufpassen, dass da nicht Konflikte einfach entstehen oder schwelen. Und ich denke schon, dass es da wichtig ist als Trainer, dass man sich da vorbereitet drauf.
Und hier wiederum der Vergleich zu einem Jugendspieler, gibt es eigentlich auch keinen, oder? Trainer ist doof, weil er mich nicht spielen lässt oder weil er mich kritisiert hat.
Ja, Jugendspieler sind halt da anders. Der größte Unterschied, finde ich, zwischen Jugend und Herrenbereich war für mich, dass im Jugendbereich geht man eher als Trainer so ran und sagt, okay, das ist jetzt meine Spielphilosophie, meine Grundordnung, die möchte ich spielen. Und wer die nicht spielt, sitzt dann auf der Bank. Das heißt, die müssen sich an dich anpassen. Und im Profibereich war einfach meine Erfahrung, wenn du dann einen Spieler hast, der über 30 ist, auf der 6 spielt und sein Leben lang da spielt und du mit einer bestimmten Idee kommst und sagst, okay, du musst jetzt auf die 8, dann wird das halt echt schwierig, weil der halt in seinen Mustern, wo er sehr erfolgreich war, logischerweise irgendwo festhängt und du musst dich dann halt entscheiden, drücke ich jetzt mein Ding durch und versuche die Spieler anzupassen oder muss ich eben schauen, okay, was passt denn zu den Spielern am besten? Ich glaube, der zweitere Weg ist der bessere, dass ich mir immer sehr gern anschaue, was die Spieler intuitiv können, also was sie aus dem Bauch rausspielen und baue dann darum das zusammen, so wie ich glaube, dass die Mannschaft am erfolgreichsten spielt. Ich glaube, du wirst es ja als Spieler auch selber bestätigen, wenn du intuitiv spielen konntest, warst du wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, wie wenn du jetzt Sachen machen müsstest, wo der Trainer laufend dir neue Infos gibt und du erstmal das verstehen musst und das dauert natürlich eine gewisse Zeit.
Ist sehr interessant, weil ich hätte es jetzt, gut, ich habe nichts mit Trainer zu tun, aber ich hätte es jetzt genau andersrum gedacht. Also, dass der Jugendbereich eher zum Ausbildungszweck dient und du dann eher im Profibereich sozusagen dann deine Formation finden musst und das ist genau andersrum, das ist schon spannend. Deswegen
man muss halt ein bisschen aufpassen jetzt im Nachwuchs. Ich kann mich noch erinnern an meine U17-Zeit, da hat man Michael Magdalena als Cheftrainer hier, den ich sehr schätze, der leider schon früh verstorben ist, aber der war parallel eben noch Realschullehrer und der war halt jetzt nicht angewiesen, diesen Trainerjob zu machen. Das heißt, der konnte ganz anders mit uns Spielern umgehen, weil er einfach sein Leben nicht an den Trainerjob hing. Und da muss man halt jetzt extrem aufpassen, finde ich, im Nachwuchs vor allem, dass die Ziele nicht konfliktär gehen. Sprich, der Trainer will Erfolg haben, damit er seinen Job behält, weil er ja nach den Ergebnissen beurteilt wird. Und der Spieler und der Verein wollen ja eigentlich den Spieler entwickeln. Und gerade das ist halt ein Spannungsfeld, das man einfach beachten muss. Und dessen muss man sich halt bewusst sein.
Und die vielen jungen Trainer, die sicherlich auch alle richtig gut sind, wollen natürlich auch dir nacheifern, mal in der Bundesliga an der Seite zu stehen und sind natürlich da auch auf den persönlichen Erfolg aus, was ja völlig legitim ist.
Total. Nur man muss halt irgendwie dann, also das muss der Verein eigentlich vorgeben. Erstens immer in der Auswahl der Trainer. Was will man denn selber haben? Und ich glaube, ganz entscheidend ist im Fußball, dass du eine Vereinsidentität hast, egal welcher Verein das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele davon reden. In der Umsetzung wird es dann immer wieder schwierig, weil oft halt persönliche Interessen im Vordergrund stehen. Und ich übertreibe jetzt mal, wer den ersten Parkplatz an der Geschäftsstelle hat. Sprich, also sehr hohes Ego und Status. Und ich bin halt eher einer, ich will halt meinen Job machen. Und wenn ich von 100% 50% politisch denken muss und überlegen muss, wen muss man vorher informieren, wen muss man mitnehmen bei Entscheidungen, dann bleibt halt auch nur 50% für den anderen Bereich übrig. Und das ist, glaube ich, dann Thema Verfehlung.
Jetzt bist du aus der Cheftrainer-NLZ-Rolle für Außenstehende über Nacht zum Cheftrainer geworden. Wie ist denn das abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir hatten... Mein Auftrag vom Klaus Hoffmann, vom Präsidenten von Augsburg, war, dass ich so einen roten Faden im Nachwuchs sportlich einziehe. Das heißt, von ganz unten nach ganz oben eine einheitliche Idee, damit eben die Fluktuation sinkt, damit, sein Spruch war immer, er möchte mal 5 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der ersten 11 sehen, damit diese Vision halt einfach Realität wird. Dazu muss man infrastrukturell was machen, aber auch im Trainerbereich haben wir da viel entwickelt. Und nach 2,5 Jahren, da war gerade die U19 Erster in der Bundesliga, die U17 Erster. Ich war in Ägypten mit meiner Frau und meine 2 Kids im Urlaub, kriege auf einmal einen Anruf und dann heißt, du, morgen musst die Mannschaft übernehmen. Mein erster Impuls war aufgelegt, vor lauter Schreck. dann natürlich meine Frau gefragt, das ist immer das Allerwichtigste, dass da die Familie dahinter steht und dann Stefan zurückrufen, Stefan Reuter. Und dann hat es geheißen, du, wir haben dir schon übrigens einen Flug gebucht, 1,5 Stunden. Und dann sind wir nach 3 Tagen Ägypten im Flieger und dann ging die Reise los in die Bundesliga.
Und die ganze Familie war mit an Bord oder sind die noch in Ägypten geblieben?
Nein, die war dann mit an Bord und dann sind wir angekommen in München, dann waren die Koffer nicht da, dann war das erste Spiel, ich glaube, 3-4 Tage später gegen Gladbach und dann das zweite englische Woche in Dortmund. Keine Klamotten da gehabt, das heißt, weil ja die irgendwo im Flieger dann noch geblieben sind oder wo auch immer gelandet sind, das heißt, man ist halt dann eine Woche mit den Augsburg-Klamotten rumgerannt und nach dem letzten Spiel auch mit den Klamotten dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Also es war schon eine sehr spannende Geschichte, aber wunderschön.
Zu dem Zeitpunkt war ja Augsburg nicht ganz so gut unterwegs wie aktuell. Oder sie haben sich ja zumindest jetzt etabliert in der Bundesliga. Genau. Das war, glaube ich, noch zu Beginn der Bundesliga-Zeit, wo Augsburg eigentlich von allen Experten zu Saisonbeginn eigentlich immer gleich abgeschrieben war.
Genau. Eine Sache ist ganz wichtig, Kommunikationsdisziplin. Sprich, es ist halt klar festgelegt, wer spricht. Und das ist Cheftrainer, Geschäftsführer, Sport und Präsident. Und wenn es dann auch in den Aufsichtsrat reingeht, dann fühlt sich der Aufsichtsrat auch wirklich so, wie eben der Name schon sagt, eben was zu beaufsichtigen und zu beraten und nicht operativ dann tätig zu sein. Und wenn was gesprochen wird, dann bleibt es in der Regel hinter verschlossenen Türen und das finde ich ganz wichtig. Und das zweite Wort, was sich da mir extrem eingeprägt hat in dieser Zeit bei Augsburg, war das Wort gemeinsam. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend und mit gemeinsam ist nicht nur die Mannschaft mit dem Trainerteam, sondern alle Angestellten des Vereins, die Fans, die Sponsoren. Und ich glaube, wenn man das dann so lebt und sich nicht jeder zu wichtig nimmt und im Sinne der Sache dann arbeitet, dann kann da auch aus einem kleineren Verein, in Anführungszeichen, wie er am Anfang war, jetzt wirklich ein stabiler Bundesligist entstehen, der wirtschaftlich sensationell dasteht. Und eben gemeinsam ist ein Schlagwort gewesen in Augsburg.
Gemeinsam ist auch ein Schlagwort bei den Löwen. Eine bessere Überleitung hättest du mir eigentlich gar nicht liefern können. Gemeinsam, ja, den Bock umzustoßen. Ich glaube, das haben wir gestern geschafft. Und gemeinsam die Löwenfans und die ganze Löwenfamilie mitzunehmen, daran arbeiten wir, damit wir eben auch wieder ein etablierter, höher liegender Spieler, also ein Verein in einer höheren Liga sind. Löwenfamilie. Traditionsmannschaft, erstes Spiel wieder, du mit dabei, du im Kasten, wieder mal bei den Löwen immer oder wieder mal für die Löwen im Einsatz. Was war das für ein Gefühl? Das klingt jetzt ein bisschen kitschig.
Nee, aber es ist bei mir allgemein so, mich lassen die Vereine jetzt nicht los, wo ich bisher tätig war. Also 60 natürlich über 15, 16 Jahre, natürlich extrem lang, durfte auch für mich eine eigentlich sehr negative Erfahrung, sehr früh haben sie mir mitgeteilt, dass sie mich eben nicht in den Profibereich, beziehungsweise war schon die Idee, mich nicht in die ältere A-Jugend zu nehmen als Torhüter, weil ich glaube Otto Rehagel hat mir gesagt, Größe kannst du nicht lernen, das ist halt irgendwie ein Ausschlussfaktor als Torhüter, habe aber genau dadurch gelernt, mir ja einfach andere Wege herauszuarbeiten, weil ich mich mit dem nicht zufrieden gegeben habe. Und ich glaube, gerade so Widerstandsfähigkeit zu lernen und an Sachen dran zu bleiben und da nicht aufzugehen, das ist schon was mich extrem geprägt hat, aber eigentlich aus dem negativen Erlebnis raus. Und auch die anderen Vereine mit Ismaning, Unterföhring, Starnberg, dann Augsburg und natürlich auch Schalke, da bin ich schon immer dahinterher und versuche ja immer da up to date zu bleiben. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt in München wohne, liegt natürlich 60er nahe.
Aus dem negativen Erlebnis, also das war tatsächlich der Grund, weil du es einfach, so ehrlich kannst du es ja jetzt gerade eigentlich fast formuliert, sportlich nicht mehr den Ansprüchen gerecht werden konntest, deiner Trainer, deiner eigenen wahrscheinlich schon, ja, aber ja. Deiner Trainer.
Ja, das Interessante war ja dann Neudeutsch würde man sagen, Mindset, ich sage eigentlich immer Haltung, hört sich, finde ich, noch besser an, dass ich mich nicht damit zufrieden gegeben habe, dass ein physisches Kriterium Einfluss auf die Bewertung hat, weil für mich war eigentlich immer die Leistung im Vordergrund gestanden. Und das war so mein Ansporn, obwohl im Nachgang war es eigentlich total unrealistisch, den Gedanken nur zu haben, es vielleicht doch noch irgendwie zu schaffen. Aber irgendwie hat mich der dann trotzdem weitergetragen und auch dahin geleitet, dass ich auch weiterhin als Trainer die Haltung habe, immer zu versuchen, den anderen einen Schritt voraus zu sein. Also ich will jetzt nicht schauen, was ist jetzt gerade en vogue im Fußball, was kann ich Copy and Paste machen, sondern ich will eigentlich der sein, der einen Schritt voraus ist. Und das glaube ich jetzt mal so rückblickend, hat sich extrem aus diesem Ereignis beziehungsweise aus dieser Situation dann entwickelt, zumal ich ja dann trotzdem noch, ich glaube, 8 Jahre in Ismaning mit 20 dann Kapitän Regionalliga, war da zu der Zeit, glaube ich, sogar noch die 3. Liga im Tor gespielt habe und ja, irgendwie mir persönlich das am meisten dann noch bewiesen habe.
Das ist auch ein schöner Weg und du hast es ja auch schon gesagt, mehrere Standbeine zu haben im Leben, das ist dir ganz, ganz wichtig und hat dich wahrscheinlich auch dazu bewogen, dann dir verschiedene Optionen zu eröffnen. Und zu eingangs bei der ersten Frage hast du von Innovation gesprochen. Und ich glaube, Innovation beschreibt auch deine 2 Firmen, die du aufgebaut hast, ganz gut. Da geht es irgendwie um Daten und Statistik, richtig?
Ja, also es geht um, also es sind 2 Bereiche, einmal qualitative Analyse und quantitative. Also hört sich jetzt natürlich extrem fachlich an. Wenn man es ein bisschen einfacher formuliert, wenn man am Wochenende Sky anschaut, dann macht die eine Firma macht die Analysen vor den Spielen, in der Halbzeit und nach dem Spiel. Und wir machen es jetzt nicht nur für Sky Deutschland, sondern für Sky Austria oder für Magenta TV haben wir es jetzt gemacht für die Europameisterschaft. Und die andere Firma setzt sich jetzt mit so künstlicher Intelligenz im Fußball auseinander. Also hört sich auch etwas kompliziert an. Aber es gibt mittlerweile einfach Daten, sehr, sehr viel Daten. Das wäre die quantitative, also die Zählseite. Und ich glaube, wenn man sportliche Fragen, so sehe ich das, gut an die Daten stellen kann, dazu brauchst du aber einen Übersetzer und der Übersetzer ist meistens halt irgendein Informatiker, dann kriegst du vielleicht auch noch bessere Antworten, weil ich habe so das Gefühl, dass wir im Fußball immer komplexer werden, immer fast sogar das schwieriger machen, weil mehr im Wissen reinkommt und ich glaube, Fußball ist nicht so schwer, wie viele glauben, weil seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten steht das Tor an der gleichen Stelle, die Linien sind gleich und die Spieleranzahl ist gleich. Und ich glaube, dass man da aus den Daten schon ein paar Sachen rauslesen kann, die es hoffentlich einfacher machen, als wir es uns teilweise vorstellen.
Hat dir das als Trainer schon Kopfzerbrechen bereitet oder würdest du dich als sogenannter Laptop-Trainer bezeichnen?
Ja gut, Laptop ist ja jetzt mittlerweile überall mit dabei. Hat zwar so einen leicht negativen Touch, das Ganze, aber wenn du als Trainer, und so fasse ich das schon mal auf, gut analytisch bist, und da geht es ja nicht nur darum, dass man sagt, man kann Spiele gut analysieren, sondern für mich ist es auch wichtig, bei den Spielern wie so eine Art Detektiv vorzugehen, wenn ich ein Symptom auf dem Platz sehe, sprich, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, dann die tatsächliche Ursache zu finden, warum was nicht geht. Sprich, wenn ich jetzt ein Fehlpass spiele und 2, 3 vielleicht, dann kann es sein, dass ich athletischen Nachholbedarf habe, weil ich ab der 70. die Fehlpässe spiele, dass vielleicht mein Mitspieler mich die ganze Zeit blöd anredet, dann wäre es eine psychologische Komponente. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich, alles sehr im Sinne halt der Spieler und der Mannschaft einfach ein bisschen wie ein Detektiv in Anführungszeichen zerlegen zu können, um an die Ursache zu kommen und dann halt wirken zu können, weil ich finde, die große Aufgabe als Trainer ist eben aus Talent Qualität machen und für mich ist es oft so, dass ich dann auch nicht nur den Ist-Stand, sprich die Qualität des Spielers erkenne, sondern ich erkenne relativ gut das Potenzial. Und wenn ich dann weiß, wie ich an das Potenzial komme, dann hilft mir halt die analytische Haltung. Ist aber nur, und das musste ich auch als Trainer lernen, ein kleiner Mosaikstein eines Bildes. Und ich habe ja vorher schon über Kommunikation, also interkulturelle Sachen gesprochen, über gutes Konfliktmanagement und so weiter und so fort. Also da kommen so viele Sachen dazu, die auf das ganze Thema einzahlen, also nicht nur das Analytische.
Wenn wir jetzt auch den Podcast von Michael Köllner zu Beginn der Saison nochmal hören, dann auch bei den Löwen wird schon sehr datengetrieben gearbeitet. Da werden die Sprints im Training gezählt, da wird die Laufleistung gezählt. Und er sagt auch, es ist einfach ein wichtiger Indikator, Frühindikator, könnte man so schön sagen, auch was Verletzungsprophylaxe betrifft. Aber auch, du hast gerade das Potenzial oder auch die möglichen Hindernisse angesprochen, um das zu erkennen. Warum sind es nur so und so viele Sprints? Warum?
Genau. Nur die Daten, finde ich, wo noch Potenzial drinsteckt, ist, dass es sehr deskriptiv ist. Das heißt, es sind sehr zähe Statistiken. Und du musst aber halt qualitative Aussagen aus den Daten treffen können. Und auf Schalke war es dann bei mir auch so. Ich habe dann nach dem Training von der Athletikabteilung über ihr Messsystem 2-3 Blätter auf meinem Tisch gehabt, dann von der Videoanalyseabteilung 1-2 Blätter und dann noch von der Psychologieabteilung noch ein Blatt. Und aus diesen ganzen Daten, die ich dann hatte, musste ich mir halt so das Bild zusammenbasteln und musste halt einfach interpretieren. Und das ist schon die große Herausforderung, weil wenn ich jetzt mir einen Zweikampfwert zum Beispiel von einem Innenverteidiger anschaue und dann kann der 100% haben, aber in dem richtigen Moment oder in einem Moment, wo er eben nicht auf den Stürmer drauf geht, kann sich der Stürmer drehen und schießt das Tor. Aber er hat am Schluss trotzdem 100%, weil einfach dieser Zweikampf, den er vermieden hat, der taucht nirgends auf. Aber das ist ja irgendwo eine Qualität, du weißt es ja selber, wenn man hinten spielt, dass man dann eigentlich versucht, immer möglichst dran zu sein. Und deswegen können Daten auch in die Irre führen, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt.
Das hat mich eh immer gewundert. Ich habe eine extrem gute Zweikampfwerte gehabt. Ernsthaft. Also okay. Ich war sogar einmal irgendwo in der Kickerliste irgendwie auf Platz 2 oder 3 in der Hinrunde. Damals noch bei Fürth mit irgendwie hohen 70er% Zweikampfquote, okay. Was ja sehr, sehr gut ist für einen Innenverteidiger.
Total. Und was halt auch nicht auftaucht, ist, wenn du jetzt einen Ball vor deinem Stürmer klaust und gar nicht in den Zweikampf gehst, dann wird der nicht gezählt. Aber es ist ja ein Qualitätsmerkmal von dir als Innenverteidiger, vorauszuahnen, wo der Pass hinkommt. Aber taucht halt nirgends auf. Und deswegen nochmal, die richtigen Fragen sind die Lösung und muss man noch ein paar bessere stellen, wie es gerade der Fall ist.
Und um das nochmal abzurunden, habe mich immer gefragt, wie denn so ein Zweikampf überhaupt gewertet wird, damit er in die Wertung kommt. Weil natürlich kopfballstark war ich immer, aber am Boden, mein Gott, ich bin 1,93 groß und habe jetzt vielleicht auch nicht jedes Laufduell gewonnen.
Aber das sind sogenannte Ereignisse, Events, die man da zählt und da sitzen dann wirklich Leute da und bewerten das, ob es ein Zweikampf ist oder nicht. Und da kann es dann schon mal sein, dass der ein oder andere durchrutscht oder eben einfach nicht als Zweikampf bewertet wird. Da sitzen andere Menschen teilweise dran.
Jetzt hast du gesagt, du hast diese beiden Firmen. Die eine richtet sich sicherlich an die Fernsehanstalten oder an die Broadcaster sozusagen. Wer ist denn sonst die Zielgruppe? Mit wem arbeitest du sonst oder wer sind sonst deine Kunden?
Ja, hauptsächlich das Fernsehen oder überhaupt die Medien. Aber es kommen auch immer wieder Spieler dann auf uns zu und wollen aus der Premier League welche, aus der ersten und zweiten Bundesliga welche und wollen einfach mal Impulse haben. Und klar mache ich mir da auch Gedanken in Richtung, also Benchmark finde ich immer ganz wichtig, also lernen von den Besten. Jetzt wenn man jetzt in der 60er-Welt wäre und sagt, man würde sich halt Sascha Mölders mal genauer anschauen, wie sind denn seine Laufwege aufgrund seiner Erfahrung und das hilft natürlich jungen Spielern dann auch von denen, sich was abzuschauen. Oder aber auch andere Sachen, egal ob es individualtaktische Sachen sind, wo wir dann immer wieder versuchen, dann Spielern zu helfen. Oder auch, das ist mir dann extrem selber als Trainer nur bewusst geworden, wir beschäftigen uns extrem viel immer mit dem Gegner. Aber es ist halt auch wichtig, dass du bei den Spielern mal herausarbeitest, was sind denn die Stärken der eigenen Spieler und die miteinander vernetzt. Sprich, wenn jetzt der Sascha gern tiefe Laufwege hinter einen entfernten Innenverteidiger reinmacht, dann wäre es halt auch gut, wenn der Lex zum Beispiel außen spielt und das halt weiß und ihm dann den Ball hinspielt. Und umgekehrt, wenn der Stefan sagt, sein Lieblingsball ist irgendwo hinter die Kette rein, dann wäre es auch für den Mitspieler ganz gut. Und sowas ist auch entscheidend, dass man sich da intern abspricht. Und das geht oft immer mal wieder verloren oder geht unter.
Ein Muster, du hast gerade schon angesprochen, ist oftmals ein Diagonalball vom Linksverteidiger, vom Steini, hinter den entfernten Innenverteidiger in den Rücken. Mhm. Sascha nimmt ihn mit der Brust an und geht dann vom, ich sage jetzt mal, rechten 16er-Eck diagonal wieder Richtung Tor. Also das ist so ein Spielzug.
Oder gestern ja die rote Karte dann von Schalke. Ja, ein schöner Ball dann hinter die Kette. Also ist ein Muster, das man erkennt als Außenstehender.
Absolut. Sky, da bist du jetzt nur mit der Firma involviert oder bist du da auch tatsächlich an Spieltagen, an Champions League-Spieltagen als Experte im Hintergrund tätig?
Genau, also am Bundesliga-Wochenende sind Samstag und Sonntag jeweils einer aus meinem Unternehmen vor Ort, um dann die Experten zu beraten und die dann die Szenen zusammenschneiden, auch mit zu unterstützen. Genau dasselbe jetzt. Gut, jetzt hat Sky Austria die Champions League, die produzieren es aber auch in Unterföhring. Auch da sind wir Dienstag, Mittwoch dort. Und selber bin ich halt immer wieder als Experte. Also jetzt am Donnerstag wieder im Matchplan. Das ist für mich auch immer ganz wichtig, dass man sich inhaltlich dann nur mit dem aktuellen Geschehen, auch mit Bundesligisten auseinandersetzt. Ich bin jetzt am Donnerstag Trainer von Dortmund und muss Köln analysieren. Und es ist schon auch interessant, dann bleibst du halt einfach up to date, dir mal die Kölner jetzt gerade zum Beispiel im Moment anzuschauen. Deswegen auch wieder 360 Grad im Medienbereich, nicht nur dahinter mit dem ein oder anderen Thema, sondern eben auch vor der Kamera. Und das bringt dich natürlich auch weiter, wenn du weiterhin sichtbar bleibst als Trainer, aber auch wie kommuniziere ich vor der Kamera und solche Themen. Ich glaube, da kann man schon einiges an mitnehmen für den Trainerjob.
Wie schwer ist es denn jetzt? Du bist kurz vor Weihnachten 2020 bei Schalke entlassen worden und seither, wie du gesagt hast, hauptsächlich als Experte aufgetreten. Wie schwer ist es denn, dass man der Rolle als Experte gerecht wird, aber gleichzeitig auch seinen Trainerkollegen nicht irgendwo ans Bein pinkeln möchte?
Gute Frage, weil es tatsächlich echt ein Credo auch bei mir ist, dass ich natürlich muss ich werten in den Analysen, aber ich versuche halt mehrere Möglichkeiten aufzuzeigen. Das heißt, ich versuche dann, jetzt nehmen wir mal das Thema Standardsituationen her, wenn jetzt eine Mannschaft Probleme, als letztes Mal musste ich über Hertha reden, weil die bei Ecken sehr anfällig waren. Aber ich glaube, das kann statistisch natürlich jeder rauslesen. Ich denke aber, meine Aufgabe als Experte ist dann, die Komplexität nochmal darzustellen, dass es eben nicht nur darum geht, okay, du stellst dich dahin und du da und dann muss das Ding funktionieren, sondern was ist der Unterschied zwischen ballorientiert, zwischen raumorientiert, Thema zweiter Ball, wenn auf einmal ein Stürmer am ersten Pfosten steht und der Ball wird abgewehrt, dann rennt der Stürmer eigentlich oft wie von einem Magnet angezogen wieder auf seine Stürmerposition und vergisst dann teilweise, dass die Ecke noch nicht geklärt ist zu 100%. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann gerne dem Zuschauer mitgebe, worüber wir Trainer uns dann Gedanken machen. Und ich glaube, dann kann sich jeder selber ein Bild darüber machen, ist etwas kompetenter und kann dann sagen, okay, das müsste der Trainer noch machen oder das nicht. Aber ich fände es nicht richtig, dass man da seine Trainerkollegen in die Pfanne haut. Das macht man einfach nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein schmaler Grat ist und du ja auch nach wie vor, kann man so sagen, oder? Auf der Suche nach einem Trainerjob bist, oder?
Ja, auf der Suche hört sich immer, hört sich bei mir jetzt gerade so ein bisschen negativ an. Klar, ist es so, dass der Trainerjob sehr interessant ist. Auf der anderen Seite, wenn man meine Vita jetzt so anschaut, wer weiß, was irgendwann mal vielleicht in anderen Funktionen kommt im Fußball, man weiß es nicht. Da bin ich halt sehr breit aufgestellt, auch eben als Unternehmer. Habe sehr viel Erfahrungen jetzt in verschiedensten Bereichen. Klar, ist so dann 15:30 jetzt mal so klassisch Bundesliga-Zeit da in seiner Coaching-Zone zu stehen und ein bisschen mitzucoachen, mitzufiebern. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man das mal erlebt hat, auch in Dortmund oder gut, Schalke konnte ich leider nicht aufgrund Corona. Waren keine Zuschauer da. Schon ganz was Spezielles.
Wie ist das denn für deine Familie? Welcher Job von Manuel Baum ist denn für deine, ist denn am familienfreundlichsten, sagen wir es mal so? Ist es der Cheftrainerposten oder ist es tatsächlich der auf drei Standbeinen aufgestellte Manuel Baum?
Gut, der Vorteil ist, meine Frau hat mich so kennengelernt. Also wir haben uns im Studium kennengelernt, das heißt, die ist da mitgewachsen. Ich glaube, dann ist es immer ein bisschen einfacher. Aber gut, wo ich jetzt auf Schalke war, derzeit war ich, glaube ich, einmal zu Hause, weil ich dann schon die Haltung habe, wenn ich einen Job mache, dann gescheit. Und das weiß auch meine Familie. Und da zählen auch meine Eltern und meine Schwiegereltern dazu, die Gott sei Dank sehr nah bei uns wohnen, die uns dann immer unterstützen. Ich glaube, so als Trainer, irgendwie so ist die ganze Familie involviert oder die ganze Familie ist dann Mittrainer sozusagen, sonst wird es nicht funktionieren.
Herr Schalke, in den 3 Monaten nur einen Tag zu Hause, das klingt hart.
Ja. War auch eine Herausforderung, weil du schaust natürlich als Trainer im ersten Moment von außen auf eine Mannschaft und denkst da, okay, das läuft vielleicht taktisch nicht oder das eine oder andere machen es nicht richtig. Dann gehst du in Dialog mit den sportlich Verantwortlichen, die natürlich in ihrer eigenen Wirklichkeit eine Interpretation entwickelt haben, warum was nicht funktioniert. Das saugst du dann natürlich auch auf, aber das weißt du ja, Floskel, die Wahrheit liegt auf dem Platz und in der Kabine. Und wenn du dann halt merkst, okay, es geht viel mehr über das Inhaltliche hinaus, sondern da geht es darum, dass auf Schalke speziell ein halbes Jahr nicht gewonnen wurde, dann kann man sich schon vorstellen, dass man im Kopf viel arbeiten muss, dass man wieder eine Mannschaft draus machen muss, die an was glaubt, aber nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Funktionsteam. Und wenn du dich dem Thema dann intensiv annimmst, dann sind schon wohl was. Also leider hat der Tag dann nur 24 Stunden. Und klar war es eine Enttäuschung, dann im Dezember freigestellt zu werden, weil ich nach wie vor davon überzeugt war, dass wir es schaffen, aber es geht halt im Fußball nicht so schnell, vor allem wenn du auch viel am Teamgeist und sowas arbeiten musst. Das dauert halt einfach ein bisschen länger, wie wenn man jetzt eine Viererkette einstudieren müsste.
Da komme ich nämlich, du hast schon die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, so ein bisschen vorne weggenommen. Wenn du davon erfahren, du erfährst, du kriegst jetzt eine neue Mannschaft. Wie lange dauert denn für dich persönlich so diese Eingewöhnungs- oder was würdest du sagen, wie lange dauert eine generelle Eingewöhnungszeit und was sind dann so die Bausteine, wie würdest du quasi die ersten Tage, die ersten Wochen angehen, auch im Hintergrund? Ich meine, ich habe es als Spieler auch erlebt, da kamen dann neue Trainer und dann gab es halt mal eine andere Übung im Training, jetzt mal ganz salopp gesprochen, aus Spielersicht, aber da passiert ja viel, viel mehr im Hintergrund.
Also durch meine Tätigkeiten ja im Fernsehen und die ganzen Analysen bin ich inhaltlich sehr, sehr gut in den meisten Mannschaften drin. Das ist natürlich schon mein Riesenvorteil, dass ich die Spieler gut bewerten kann, auch die Entwicklung der Vereine gut kenne. Ich kenne meine ganzen Trainerkollegen, weiß auch, wo ihre Stärken sind und kann dann schon auch ableiten, was man vielleicht dann, welche anderen Impulse man setzen sollte. Und ich habe es halt immer dann so gemacht, dass ich relativ schnell versucht habe, einfach eine Diagnostik zu fahren, um zu sagen, okay, wo liegt das inhaltliche Problem? Das kannst du natürlich observativ, das heißt über Videos machen. Dann aber auch immer die Spielermeinung einholen, weil die finde ich dann einmal ganz spannend, weil jeder da auch seine eigene Wirklichkeit hat und man überlegt, okay, vielleicht ist da der ein oder andere Impuls dabei, sprich sehr viele Spielergespräche führen. Und zum einen lerne ich dann die Spieler kennen, ich finde, es ist eine große Wertschätzung auch vom Cheftrainer, wenn er immer wieder mit seinen Spielern spricht. Und zum anderen haben die wirklich auch oft ein gutes Gefühl, drücken es aber in ihren eigenen Worten aus und ich muss die dann so ein bisschen übersetzen, dass ich dann so richtig die Ursache kriege. Und dann natürlich das Trainerteam oder Funktionsteam da auch dann Gespräche führen. Und daraus leite ich dann für mich ab, okay, was muss ich machen? Die Herausforderung ist, wenn es halt relativ viel ist, und das war auf Schalke dann so, du darfst dich halt nicht in allen Themen verlieren, sondern du musst priorisieren. Und du musst dann dir überlegen, okay, welches Thema hat die größte Wirkung auf die aktuelle Situation. Und idealerweise nimmst du dir heute ein Thema raus, das vielleicht mehrere, wo du mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst. Jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich sage, ich hätte ein athletisches Problem, wir brauchen mehr Wettkampfhärte, erkenne aber auch, dass unsere Viererkette nicht gut abgestimmt ist, habe gleichzeitig die Herausforderung, dass wir wenig kommunizieren, weil einfach wir keine Führungsspieler in der Richtung haben, die einfach ihren Mund aufmachen, dann zähle ich jetzt schon drei Sachen auf und ich bin da eher einer, ich möchte es halt integrativ machen, das heißt, ich möchte nicht die ganzen Sachen einzeln nebeneinander trainieren, sondern ich möchte es halt verbinden, sprich im Training. Und wenn man sich jetzt dann überlegt, wie könnte denn so ein Training ausschauen, dann geht es natürlich inhaltlich um eine Viererkette. Das Zweite ist aber, ich muss sie athletisch auf ein gewisses Niveau bringen in diesem gleichen Training. Und ich muss aber irgendwo Impulse setzen, dass die lernen, mehr zu kommunizieren. Sprich, ich hole mir halt eineinhalb Stunden vorher dann meinen ganzen Staff zusammen. Da sitzt dann der Psychologe, der Athletiktrainer, ich als Trainer. Und dann baue ich aus diesen ganzen Lernzielen, in Anführungszeichen, die Trainingseinheit zusammen und versuche, dass ich halt das in den Einheiten dann einfach ganzheitlich erreiche. Weil auch das, hoffe ich, wirst du mal als Spieler dann bestätigen, wenn es das halt Platz im Training, im Spiel irgendwie erlebst, ist es halt ganz was anderes, wie wenn ich sage, heute gehen wir zum Psychologen und lernen kommunizieren, morgen gehen wir zum Athletiktrainer und machen Laufen und übermorgen gehen wir auf den Platz und trainieren Viererkette. Ich glaube, das kriegst du im Kopf nicht so richtig zusammen dann.
Ja, sehr, sehr spannend. Und dass das natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, das ist klar. Die Zeit hattest du dann leider nicht auf Schalke. Ja. Zum einen war es für dich schon eine Art Himmelfahrtskommando?
Nee, sonst hätte ich es nicht gemacht. Also ich vorher schon gesagt, ich bin nach wie vor davon überzeugt und war überzeugt, dass wir es geschafft hätten. Auch das Spielerfeedback danach war, dass sie sehr überrascht waren, dass es zu der Freistellung kam. Damit hat keiner gerechnet. Und auch die Nachrichten danach waren immer wieder von den Spielern, dass sie gesagt haben, Trainer, mit ihnen hätte man das hingekriegt. Gut, man weiß es nie, aber die Überzeugung ist nach wie vor da, dass die Wahrscheinlichkeit groß gewesen wäre, dass man auch mit Schalke dieses Jahr in der ersten Liga gespielt hätte.
Du hast gerade gesagt, Trainer, mit ihnen hätten wir es hingekriegt. Bist du eher der Sie- oder der Du-Trainer-Typ?
Ja, also ich lasse mich sitzen. Oder sie sagen halt Trainer zu mir. Es gibt schon Ausnahmen jetzt, wenn ich mit Spielern schon ein bisschen länger zusammenarbeite oder die halt älter sind und mal die Tür zu ist, dann sage ich, also da darfst du mich natürlich dann schon duzen. Also das ist kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass das Entscheidende ist, ob man jetzt du oder sie sagt, sondern das ist die natürliche Autorität, die ein Trainer mitbringt. Und das hat nichts mit dem, ja, mit der Amtsautorität Trainer zu tun oder wie man anspricht.
Jetzt haben wir gestern natürlich dieses große Spiel gesehen. Die Löwen haben Schalke mit 1:0 geschlagen und ziehen ins Achtelfinale ein. Wie hast du das Spiel verfolgt?
Also vom Fernseher verfolgt mit der kompletten Family. War echt ein sehr, sehr schönes Pokalspiel, hat mir richtig gut gefallen. Mit den Zuschauern und natürlich mit den Verbindungen zu beiden Mannschaften. Und ich habe ja auch schon die ein oder andere Pokalschlacht schlagen dürfen, auch mal mit Augsburg in Magdeburg, wäre ja nie vergessen, wo wir in der ersten Runde dann ausgeschieden sind. Und es ist halt einfach ein emotionaler Vorteil für eine Mannschaft, die niedriger spielt, trotzdem Qualität hat, die halt einfach nichts zu verlieren hat. Und das haben wir dann schon gesehen, dass im Kopf, finde ich, der Schalker das dann schon gearbeitet hat ein bisschen und die Löwen total befreit gespielt haben. Ich fand es dann sogar beeindruckend eher, es hört sich jetzt außenstehender wahrscheinlich komisch an, nach der roten Karte, weil dann ja sich die emotionalen Verhältnisse auf einmal drehen. Und dann das so über die Zeit zu bringen, wäre jetzt negativ, weil das hört sich sehr passiv an. Sie haben ja trotzdem dann einfach gut weitergespielt. Und so die erste Welle dann einfach wegverteidigt oder der Torhüter mal wieder gehalten. Das war für mich eigentlich sogar die größere Leistung, dieses 1:0 zu halten, obwohl sie ein Mann mehr waren, aber mit diesen umgedrehten emotionalen Verhältnissen.
Ja, das kennen wir und das haben wir auch gestern im Löwenradio. Da haben wir immer davor gewarnt, uiuiui, jetzt gibt es die rote Karte und dadurch drehen sich die, wie du sagst, emotionalen Verhältnisse. Man hätte vielleicht den einen oder anderen Konter besser ausspielen können, aber am Ende muss man auch sagen, hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Die Löwen waren dann am Ende wirklich stehend K.O. Und gut, dass wir da hinten nicht nur mit Marco Hiller, sondern auch mit den Verteidigern, dann sogar auch Stefan Lex als Aushilfsrechtsverteidiger, alles getan haben, dass wir die Schalker vom Tor weggehalten haben. Und dann eben diesen Sieg, lang ersehnten Sieg, hat er dann noch in der Liga nicht mehr ganz so geklappt zuletzt.
Wobei das jetzt für die Liga interessant wird, weil man kennt ja das bei Bayern, man hat es jetzt vor kurzem bei Frankfurt auch gesehen, die Mannschaften, die Bayern schlagen, verlieren statistisch im nächsten Spiel sehr häufig. Weil sie zum einen natürlich, also ist sehr positiv natürlich, wenn man Bayern schlägt, man muss aufpassen, dass das nicht in Überheblichkeit umschwenkt, aber auch der Gegner denkt sich, Mensch, die haben jetzt Bayern geschlagen, jetzt müssen wir wahrscheinlich eine Schippe drauflegen. Und das wird aber der Michi Kölner mit Sicherheit auch ansprechen und das sind ja ein paar oder einige erfahrene Spieler in der Mannschaft, die damit umgehen können und das auch vor dem nächsten Spiel thematisieren.
Auf jeden Fall und wir glauben daran, dass die Löwen diesen Schwung mitnehmen fürs nächste Heimspiel am Samstag gegen Freiburg. Welchen Gegner wünschst du dir für die Löwen im Pokal?
Gut, jetzt waren es zwei Zweitligisten, jetzt könnte man Erstligist kommen. Wer auch immer. Egal, Hauptsache Erstligist und ich finde halt zu Hause ist
wichtig. Und dann gegen Augsburg. Die spielen ja heute Abend.
Zum Beispiel,
Abend noch.
Genau.
Wäre ja eine schöne Sache und dann müssen wir dich wieder einladen als Experte nach dem genau. Spiel, weil es hat ja jetzt so gut geklappt. Manuel, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast über dich und wir haben jetzt auch wahrscheinlich nicht über alles, was du in deinem Leben bislang erreicht hast, gesprochen, aber einen kleinen Umriss deines Weges haben wir, glaube ich, beleuchten können. Es hat mich sehr gefreut und es war unfassbar interessant.
Ja, sehr gerne. Macht da immer Spaß und wenn man selber drüber redet, wird es einem immer wieder bewusst, was man denn schon alles gemacht hat.
Ja, das ist wohl wahr und ich hoffe und freue mich auf viele weitere Einsätze neben dir, mit dir zusammen, vor dir vielleicht auch, je nachdem. In Aying warst du ja wirklich bärenstark im Kasten und ich denke, dass wir im nächsten Sommer auch das ein oder andere Traditionsmannschaftsspiel wieder gemeinsam bestreiten können. Darauf freue ich mich sehr und wie gesagt, schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und alles Gute erstmal für die weitere Zeit und vielleicht eröffnet sich ja doch dann mal wieder eine Möglichkeit für dich, an der Seitenlinie in der Bundesliga zu stehen.
Genau.
Das war nun schon die 80. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute den ehemaligen Löwenspieler und Trainer Manuel Baum. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Die Löwen gewinnen!